Highway to Hell oder doch eher Rainbow Road? Studium hat viele Gesichter und die unterschiedlichsten Motivationen. Mit Studentenfutter wollen wir, Alicia
und Caro,
euch genau diese näher bringen, informieren, unterstützen und über andere Wege sprechen. Da wir an unterschiedlichen Universitäten studieren und mit den verschiedensten Gästen sprechen, ist für jeden was dabei. Fangen wir also direkt mit dem ersten Teil, nämlich unserer Vorlesung an. In dieser Sendung sprechen wir mit Nick über den Studiengang Religionswissenschaft. Stell dich und deinen Studiengang doch bitte mal in einer Minute vor.
Also, ich bin Nick Hildebrand und ich studiere jetzt im zweiten Semester Religionswissenschaft. Dabei geht es eigentlich darum, wie die Religion sich halt mit der Gesellschaft verbinden und wie die Gesellschaft diese Religion aufnimmt, wie sie ausgelebt wird. Es geht um die Tradition, jedoch nicht darum, ob es jetzt Gott gibt und ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es geht eigentlich, wie gesagt, einfach nur darum, wie die Menschen miteinander leben, wie sie aber auch andere Religionen behandeln, wie sie Nichtgläubige behandeln. Und soweit ist das eigentlich schon alles, worum es geht. Für mich dient es eigentlich als Brückenstück, um Lehrer zu werden, um Ethiklehrer zu werden, genau genommen.
Okay, super. Du studierst das ja, um Ethiklehrer zu werden, meintest genau. Du ja gerade. Das heißt, du studierst das in Kombi mit irgendwas? Kann man das in irgendeiner Kombi studieren? Und welche hast du da?
Das kann man eigentlich in jeder beliebigen Kombination studieren, tatsächlich. Ich mache das mit Germanistik. Ich habe Germanistik im Hauptfach und Religionswissenschaft im Nebenfach. Und ja, eigentlich, wie gesagt, man kann das mit jedem beliebigen Hauptfach kombinieren. Es ist selber kein Hauptfach.
Achso, es wird also gar nicht als Hauptfach angeboten?
Nein.
Und was sind so die Kombis, die da so am beliebtesten oder am häufigsten vorkommen, die dir ja vielleicht auch schon begegnet sind?
Also das, was ich bis jetzt gemerkt habe, ist einmal, wie gesagt, Germanistik, dann relativ oft noch Geschichte und Englisch, also Anglistik. Das liegt hauptsächlich daran, weil wir viele haben, die das auch studieren, die selber gar nicht deutschen Ursprungs sind und die einfach generell an Religion interessiert sind. Und deswegen sind sie der deutschen Sprache jetzt auch nicht ganz so mächtig und deswegen haben sie Englisch als Nebenfach. Und tun sich damit rein. Genauso wie unsere Dozenten sind viele auch gar nicht deutschen Ursprungs.
Inwiefern hast du vielleicht deinen eigenen Glauben oder hast du was aus deinem Studium mit deinem Privatleben verbinden können?
Also bis jetzt tatsächlich noch nicht so sehr. Meine Familie ist nur so ganz leicht christlich angehaucht, sage ich das mal. Ich wurde ja schon so großgezogen, dass ich immer selber entscheiden konnte, an was ich glaube. Meine Oma und so, die waren halt alle christlich. Aber wir waren der Religion relativ kritisch gegenüber eingestellt und das bin ich auch immer noch. Aber an sich kann ich damit jetzt nicht so viel verbinden. Ich habe halt nur im Alltag verschiedenste Erfahrungen mit verschiedenen Religionen gemacht und das kann ich mit einbeziehen.
Gerade jetzt auch, wenn du dir deine Alltagserfahrungen mit Religion anschaust und jetzt das natürlich vertiefend im Studium lernst, gibt es da was dir Überraschendes aufgefallen ist, also was du neu gelernt hast oder was dich vielleicht auch verblüfft hat?
Ja, natürlich. Was ich am interessantesten finde, ist, wenn man im Internet irgendwie mit Religion in Kontakt kommt, ist das meistens mit Extremismus verbunden. Das heißt, es finden immer wieder irgendwelche Extreme statt oder dass Leute dich unbedingt bekehren wollen, während man jetzt im Studium auch ganz, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ganz normale Menschen kennenlernt, die einfach nur die Religion ausleben, das schön finden, daran glauben und niemanden irgendwie unterdrücken wollen oder bekehren wollen. Und das ist eigentlich schon ein Riesenunterschied, weil da sieht man halt, das Internet ist halt wieder eigentlich immer auf Extreme aus.
Was ist so ein typisches Klischee, was dir als Religionswissenschaftler im Leben begegnet?
Also Klischee gibt es jetzt nicht wirklich, aber wenn ich gefragt werde, was ich jetzt studiere und ich sage Religionswissenschaft, dann sagen sie immer, bist du gläubig oder bist du christlich oder was machst du jetzt? Damit ist das Theologie und all solche Sachen, wo man erstmal erklären muss, dass ich Ethiklehrer werden möchte und dass das eigentlich gar nichts mit Glauben an sich zu tun hat.
Und jetzt zu dem Stichwort Theologie, was unterscheidet es denn jetzt von Theologie als Fach?
Also das ist ganz einfach, weil eigentlich sind die beiden komplette Gegensätze. Die Theologie beschäftigt sich ja damit, ob es Gott wirklich gibt, um das nachzuweisen, warum es Gott gibt, wie es den gibt. Und das interessiert uns eigentlich so gar nicht. Das ist nichts, wofür wir uns interessieren. Wir interessieren uns für die Menschen, die diesen Glauben ausleben. Und wir interessieren uns für die Rituale, für die Lebensweisen und wie halt diese Kulturen mit anderen Kulturen in Verbindung stehen und wie sie diese behandeln.
Kannst du uns da mal so einen Einblick in dein Studium geben? Also wie sehen deine Module aus? Was hast du jetzt zum Beispiel im ersten Semester alles für so Hauptvorlesungen und thematische Schwerpunkte gehabt?
Ja, gerne. Also im ersten Semester hatten wir erstmal einen Überblick gehabt über die ganzen 5 Weltreligionen. Die werden uns auch weiterhin in diesem Studium eigentlich begleiten. Also das Christentum, der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus und das Judentum. Dazu haben wir jede Woche einen Text bekommen und zu diesem Basiswissen. Und in der zweiten Woche haben wir ein Vertiefungsthema gehabt, wobei wir jeweils einen Gläubigen von dieser Richtung eingeladen haben, haben ein Interview geführt in der Vorlesung selbst. Und dazu musste man praktisch einfach immer ein Protokoll machen und haben halt live irgendwelche Leute mitbekommen, die halt wirklich diese Religion ausleben, was sehr interessant war tatsächlich. Des Weiteren haben wir dann jetzt über die zwei Semester verteilt zu den drei, ich sage jetzt mal, Hauptreligionen auch immer eine Vorlesung. Das bedeutet, im ersten Semester hatte ich über das Judentum eine Vorlesung und jetzt habe ich zwei Vorlesungen zu dem Christentum, also das Katholische und dann das Lateinische, sowohl jetzt noch über den Islam eine Vorlesung.
Um das Ganze ein bisschen weiterzuführen, wie schaut es denn bei dir und Prüfungen aus?
Also die Prüfungen sind so eine Sache. Im ersten Semester mussten wir praktisch ein Protokoll machen, mussten 10 Protokollseiten einfach am Ende abgeben für die Prüfung, für dieses allgemeine Fach, wo wir über alle Religionen gesprochen haben. Und beim Judentum haben wir eine Open-Book-Klausur geschrieben. Für die hatten wir 2 Stunden Zeit. Jetzt im zweiten Semester haben wir wieder ein Protokoll, das ist im Islam. Und dann haben wir 2 ganz klassische Prüfungen noch.
Ich möchte mal zurückkommen auf das von dir Erzählte mit dem Einladen der Gläubigen in die jeweilige Vorlesung. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr Hintergrund geben? Welche Fragen sind denen gestellt worden? Hast du selbst Fragen gestellt?
Also Fragen wurden denen ziemlich viel gestellt, aber hauptsächlich immer, wo kommen sie her? Welche Verbindung oder wie sind sie zu diesem Glauben gekommen? Wie leben sie den Glauben aus? Und dann wurde ganz viel über den Alltag gefragt. Also wie sie halt wirklich diesen Glauben in den Alltag integrieren. Zum Beispiel hatten wir welche aus Indien da. Die konnten tatsächlich auch kein Deutsch, mit denen musste man das Interview auf Englisch führen. Und da haben sie halt auch einfach erzählt, dass sie halt zu Hause ihren eigenen kleinen Schrein haben und das damit gelebt haben. Das war schon echt interessant. Selber Fragen stellen ist immer so eine Sache, weil es gab jede Woche praktisch eine neue Interviewgruppe. Die haben sich vorne hingestellt und die haben schon so eine Bandbreite an Fragen gestellt, dass man am Ende eigentlich gar nichts mehr stellen musste.
Du warst auch in der Interviewgruppe drin dann wahrscheinlich. Und welches Interview hast du ausgearbeitet in dem Fall?
Ich war in einer Fazitgruppe drin. Das heißt, ich habe nicht das Interview selbst geführt, sondern ich habe das praktisch dann am Ende zusammengetragen. Und ich war beim Hinduismus in der Fazitgruppe drin zu dem, was ich eben erwähnt habe mit den Inderinnen, die eingeladen wurde. Und ich fand auch, das war mit das Interessanteste tatsächlich.
Was hast du da so mitgenommen aus dem Interview? Ich meine, du hast ja das Fazit geschrieben, das heißt, du wirst wahrscheinlich am ehesten noch den großen Zusammenhang kennen. Also was ist dir da so besonders hängen geblieben? Wo hast du vielleicht auch was Neues gelernt, was du über den Hinduismus noch nicht wusstest?
Also tatsächlich, viele Religionen sagen ja immer, dass sie sehr weltoffen sind und sehr flexibel und das ganze Zeug. Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, dass der Hinduismus tatsächlich vielleicht der flexibelste und von allen diesen Religionen ist. Denn du kannst den einfach ausleben und das egal wo, du kannst zu Hause beten, du kannst dir einfach deine Gottheit aufstellen, das sind so kleine Figuren, die du hast, du kannst tausende von verschiedenen Göttern anbeten und innerhalb dieser Gruppe, innerhalb des Hinduismus gibt es da keinen Rassismus oder irgendwie so ein Shaming, sag ich jetzt mal, welchen Gott du anbetest. Und wenn du unterwegs bist und da ist zum Beispiel einfach ein Tempel von einem anderen Gott, betest du auch den einfach an. Deswegen ist das, glaube ich, eine sehr geeinigte und gut koordinierte Religion, was ich davor nicht gedacht hätte. Ich hatte davor tatsächlich gar nicht so viel Wissen über den Hinduismus und war schon sehr interessant.
Wie ist denn die Stimmung unter den Studierenden insgesamt?
Also in Religionswissenschaft tatsächlich ziemlich positiv, würde ich sagen. Die sind alle sehr weltoffen und, wie sagt man das am besten, die sind auch ziemlich feministisch eingestellt. Das merkt man jetzt bei manchen Professoren, die damit ein bisschen zu kämpfen haben. Aber es ist eigentlich ziemlich gut.
Wie erklärst du dir das, dass dieses Bild der Dozierenden teilweise von den Studierenden so sehr abweicht?
Das Ding ist halt, die Studierenden sind ja alle jung. Ich habe ja gesagt, es sind viele, die auch nicht mal deutsch sind. Das heißt, es kommen viele aus ganz vielen Nationen, sage ich jetzt mal, zusammen. Und die Deutschen, die drin sind, die wollen ja auch entweder wie ich Ethiklehrer werden oder sie sind wirklich allgemein einfach an den Religionen, an den Ritualen alles interessiert und somit eigentlich auch von Anfang an, sage ich jetzt mal, mehr weltoffen, als wenn du jetzt irgendwie in eine Religion an sich studierst. Das heißt, da wird viel miteinander interagiert. Jedoch hat man ein paar Dozenten, wie zum Beispiel der von Islam, wo man merkt, der ist halt wirklich schon dem Islam, sag ich jetzt mal, gegenüber sehr voreingenommen. Das heißt, er steht sehr für den Islam und befürwortet ihn sehr. Und wenn dann da halt kritische Fragen kommen, findet er es jetzt nicht ganz so schön.
Hattest du in deinem Studium bisher so einen Moment, der dich wirklich überrascht hat? So eine Information, die dich quasi aus den Socken gehauen hat?
Also eine Information direkt bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich wurde eigentlich immer nur in meiner Meinung über die Religion immer wieder bestärkt. Zum Beispiel darum, dass das Christentum in der Vergangenheit halt ganz schön miese Sachen abgezogen hat. Zum Beispiel war Israel und alles eingenommen. Und dann kamen die Christen, haben einfach erstmal eine Synagoge abgefackelt, obwohl es eigentlich vom Islam ausging. Also das macht ja schon wieder absolut keinen Sinn, aber so waren sie halt damals.
Du hattest ja am Anfang des Interviews gesagt, dass du selbst jetzt gar nicht so direkt gläubig bist, aber in deinem Umfeld, also der Familie, schon irgendwie ein minimaler Glauben praktiziert wird. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass bei einigen im Studium das nochmal stärker ist. Siehst du da irgendwie so eine Diskrepanz oder wird das dann irgendwie auch nochmal kritisch reflektiert, der eigene Glaube, auch vielleicht bei dir?
Also das Ding ist, ob das kritisch reflektiert wird oder Diskrepanz, das Ding ist, die Dozenten alle gehen auch wirklich so vor, dass niemand irgendwie diskriminiert wird, egal welche Religion der hat. Das wird nie negativ angesprochen. Wir sind zwar den Religionen gegenüber kritisch, also wir heben die guten Sachen hervor, wir heben aber auch die schlechten Sachen hervor. Jedoch wird niemanden in irgendeiner Art und Weise irgendwie abgesprochen, wenn er einen Glauben hat oder irgendeine Meinung in irgendeine Richtung hat, dass das jetzt falsch ist oder richtig ist. Deswegen sind wir da, glaube ich, noch nicht an irgendeinen Punkt gekommen, wo irgendjemandem irgendwas abgesprochen wurde.
Wie aktuell sind denn die Inhalte und die Texte deines Studiums?
Das ist eine gute Frage, weil es schwankt sehr stark. Zum Teil reden wir ja auch darüber, wie die Religionen entstanden sind. Das ist vor allem immer Anfang so einer Vorlesung irgendwie der Fall. Zum Beispiel, wie der Islam entstanden ist, wie die ganzen Stämme sich zusammengebunden haben. Gleichzeitig wird dann aber auch wirklich immer wieder auf aktuellere Themen eingegangen. Zum Beispiel zu der katholischen Kirche oder das orthodoxe Christentum. Da gibt er immer wieder Beispiele, was Russland gerade entscheidet oder was da wieder für Konversionen und Konvergenzen waren. Also es wandelt schon sehr stark und die wollen auch wirklich auf Israel und alles wieder eingehen. Deswegen kommt immer drauf an, auf die aktuellen Themen, was auch abgeht.
Welche Rolle spielen denn die religiösen Bücher bei euch im Studium? Also sowas wie die Bibel, der Koran oder die Tora?
Es kommt drauf an, die Bibel haben wir jetzt tatsächlich noch nicht so oft angesprochen, weil die ist, wie gesagt, einfach nur das Wort Gottes, sage ich jetzt mal. Und daraus können wir nicht sehr viel ziehen. Der Koran entgegen ist entstanden damals unter Mohammed und den Koran kann man auch als Art Geschichtsbuch lesen. Also da wurden auch wirklich Sachen reingeschrieben, die er damals durchlebt hat und die er vollführt hat. Und somit können wir uns in gewisser Maßen ein besseres Bild machen, was tatsächlich passiert ist, da es nicht nur um den Glauben an sich geht. Deswegen haben wir gesagt, der Koran gilt tatsächlich als wissenschaftliche Quelle.
Ach krass, okay. Und weißt du, wie es bei den anderen Gottesbüchern aussieht? Also sind die auch als wissenschaftliche Quellen zu lesen? Beziehungsweise vielleicht auch jetzt konkret für das Buch, wie liest man das denn als wissenschaftliche Quelle?
Das ist so zu erklären, dass es zum Beispiel von Mohammed darin geschrieben wird, auch wie die Raubzüge passiert sind oder wie die ganzen Stämme zusammengefunden haben, wie er die vereinigt hat. Und da muss man zum Teil natürlich Beschönigungen rauslassen, sag ich es mal. Aber gleichzeitig ist auch viel Wahrheit mit dazu oder dabei. Vor allem, weil er auch negative Sachen mit reingeschrieben hat, wie er zum Beispiel dann doch gegen die Juden, die ihm geholfen haben, vorgegangen ist und wie er die bekämpft hat. Und wenn dann halt wirklich schon in dem Koran selber kritische Sachen gegenüber sich selber geäußert werden oder Sachen, wo man kritisch gehandelt hat, da kann man das schon durchaus für glaubwürdig zu lesen geben.
Ich würde noch mal einen ganz kleinen Umschwung machen. Und zwar hattest du ja eben das Thema angeschnitten, dass ihr in eurem Kurs doch schon recht feministisch denkt und da auch einen großen Unterschied zu den Professoren habt. Also ich kenne das von meinem Studiengang, dass wir wirklich hauptsächlich Mädels sind und dann in manchen Seminaren so ein, zwei Jungs mit drin sitzen. Wie ist denn das bei euch?
Also das Verhältnis ist definitiv unausgeglichen, sage ich jetzt mal so. Wir haben auch zum Großteil Frauen mit drin und sind in unserer Vorlesung, lassen mich jetzt lügen, 6, 7 Männer und dann ist in der Rest alles so 30, 40 Frauen drin.
Ah ja, okay. Du hattest ja angesprochen, dass dein Traum danach ist, Ethiklehrer zu werden. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Berufswunsch hattest und wie ist denn vielleicht auch dein Weg zur Uni Erfurt gewesen?
Also Lehrer werden wollte ich eigentlich schon immer, sage ich jetzt mal so. Das war schon immer mein Traumberuf. Ich habe tatsächlich davor Geschichte studiert, also Geschichtswissenschaften, habe dann jedoch gewechselt, weil ich Religion an sich sehr viel interessanter finde als einfach nur die ganzen geschichtlichen Aspekte, also was da in dem Jahr passiert ist. Ich finde tatsächlich also die Verbindung und die ganzen Sachen von den Religionen sehr viel interessanter. Deswegen bin ich dann zu Religionswissenschaft gewechselt und muss auch sagen, das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
Und jetzt vielleicht auch, also ich meine, Uni ist ja nicht nur das Studium, sondern auch das, was außerhalb passiert. Vielleicht also mal ein Umschwung, was machst du so in deiner Freizeit neben dem Studium?
Also da gehe ich halt hauptsächlich meinen Hobbys nach, was in dem Fall Zeichnen und Kochen und sowas wäre. Und das hat tatsächlich jetzt nicht viel mit Religionswissenschaft oder Germanistik oder sonst irgendwas zu tun. Deswegen, das ist eigentlich schon sehr stark getrennt, würde ich behaupten.
Wie war denn für dich die Studieneinführungswoche? Wie war dein Ankommen auch mit den anderen Leuten, auch wenn du vorher was anderes studiert hast, sage ich mal?
Ja, es war eigentlich ganz gut, weil die Leute waren, vor allem im ersten Semester, waren es natürlich noch sehr viel motivierter, als manche das jetzt sind. Aber die sind alle ziemlich offen dafür und jetzt auch noch. Man merkt, dass es einfach die Leute gibt, die halt einfach nur da sind, um da zu sein. Und die Leute, die halt wirklich mitmachen wollen. Und das sind halt die, die dann die ganze Zeit die Fragen stellen und sich richtig in dem Kurs mit beteiligen.
Ich kenne das ja von meiner Uni bzw. meinen Studienbereichen so, dass dann auch von der Institutsgruppe oder dem Fachschaftsrat nochmal externe Veranstaltungen organisiert werden. Gibt es so welche auch bei Religionswissenschaft und wie sehen die so typischerweise aus?
Also nicht so regelmäßig wie in anderen Fachschaften, aber es gibt immer mal was, zum Beispiel, wenn die Moschee zum Beispiel in Erfurt und es gibt diese ganzen kleineren religiösen Gruppen in Erfurt, wenn die irgendeine Veranstaltung machen, dann kriegen wir das tatsächlich als Erste immer mit und werden da auch eingeladen mitzukommen oder die Synagoge, glaubst du, hier auch irgendwas, eine Synagogenbesichtigung war letztes Semester und da diese Beteiligung oder diese ganzen Sachen äußern sich halt so.
Und wie häufig nimmst du an solchen Angeboten teil und welche Erfahrungen hast du damit schon gesammelt?
Also teilnehmen und sowas tue ich so ziemlich nie, weil ich zu weit weg wohne von hier. Aber interessant ist es durchaus.
So im Generellen auch die Frage, kannst du den Studiengang empfehlen? Also wem würdest du diesen Studiengang vielleicht sogar empfehlen?
Also empfehlen kann ich den Studiengang auf jeden Fall. Ich kann den aber wirklich nur Leuten empfehlen, die halt wirklich offen sind für Religion. Oder ich bin ja auch immer der Religion schon sehr kritisch gegenüber eingestellt ist. Trotzdem gerne halt einfach mehr wissen möchte darüber und allen Seiten zuhört. Wenn du jedoch wirklich stark, stark gläubig bist oder irgendwie voreingenommen bist, dann kann ich das nicht empfehlen, weil dann könnten auch sehr viele unangenehme Informationen auf dich zukommen oder sehr unangenehme Diskussionen, die vielleicht wirklich mit deinem Glauben einfach nicht übereinstimmen.
Vielleicht noch diese unangenehmen Diskussionen, fällt dir da eine speziell ein, wo dir das auch aufgefallen ist?
Also zum Beispiel, wenn wir es jetzt über den Islam haben, wenn es um die Gleichberechtigung geht zwischen Mann und Frau, da haben wir es auch schon gehabt, wo wir mit den Professor ein bisschen aneinander geraten sind, weil die Mädchen halt vorne gefragt haben, wie das eigentlich ist, ob da wirklich eine Gleichberechtigung herrscht. Und hat er gemeint, ja, im Prinzip ja schon, weil die Frau, der gehört die Hausdomäne, da ist sie ja die Chefin und der Mann macht alles andere. Und solange sie dagegen nicht geht, ist sie ja genauso gleichberechtigt, weil sie zu Hause der Chef ist. Wo wir schon halt erwähnt haben oder angedeutet haben, wenn sie was anderes machen möchte, dann darf sie das nicht, also kann es ja gar nicht Gleichberechtigung in dem Sinn sein. Und da hatten wir eine ziemlich hitzige Diskussion mit ihm und sowas wäre halt auch, wenn da wirklich sehr stark gläubige Muslime mit wären, die hätten ja die gleiche Diskussion, die wären auch mit uns aneinander geraten.
Um vielleicht auch nochmal die Leute abzuholen, die ein bisschen später dazugekommen sind und ein bisschen zusammenzufassen, was ist so ein positiver Punkt, ein negativer Punkt? Und vielleicht noch mal ganz kurz dein Fazit zur Uni.
Also ein negativer und positiver Punkt praktisch über den Studiengang?
Ja, über Religionswissenschaften.
Über Religionswissenschaft. Das hat tatsächlich keinen Plural. Das gibt es wirklich nur im Singular. Und ein positiver Punkt ist halt wirklich, dass man ganz viel über die Religion lernt. Also das ist ja nicht nur, oh, so ist das Christentum entstanden, so ist der Hinduismus entstanden, sondern wirklich, man geht ja auch auf direkte Beispiele ein, sondern zum Beispiel so leben die Hinduisten wirklich in Indien selber und du kriegst halt diese ganzen Kulturen mit, was, wenn man sich dafür interessiert, halt wahnsinnig spannend ist, weil du normalerweise halt mit sowas gar nicht so stark in Berührung kommst und vor allem auch nicht mit Leuten reden kannst, die diese Religion so ausüben. Ein negativer Punkt ist, müsst ihr überlegen, einen direkten negativen Punkt gibt es nicht, aber man könnte es halt über jeden Fachbereich sagen, dass man halt sich dafür interessieren sollte, weil man sonst ganz schnell ja da nicht mehr mithalten kann, sage ich jetzt mal. Weil wenn du dich gar nicht dafür interessierst und dir die Sachen nicht merkst oder nicht an den Diskussionen mit teilnimmst, nimmst du halt auch nicht so viel davon mit.
Wir hatten dich ja gebeten, noch einen Song mitzunehmen. Möchtest du den Song vielleicht für uns ankündigen? Danach sprechen wir auch noch, warum du den Song gewählt hast, aber jetzt erstmal dein Songwunsch zur Beschreibung deines Studiums.
Das ist tatsächlich eher zur Beschreibung von Religionswissenschaft und das ist Take Me to Church by Hozier. Darum geht es tatsächlich, er ist sehr kritisch der Religion gegenüber eingestellt, sage ich erstmal so. Und das tatsächlich nicht nur dem Christentum, sondern allgemein. Denn darum geht es gegen Homophobie und darum, dass du praktisch dein Liebesleben frei ausleben solltest und das nicht an irgendeine Religion binden sollst. Und genau darum geht es grundsätzlich bei uns ja auch, dass wir zwar über die Religion reden und die ganzen Verbindungen, aber jetzt nicht irgendwie Partei ergreifen und sagen, oh, die Religion ist die richtige oder die ist die falsche oder die macht das besser, die macht das schlechter, sondern dass es uns einfach um diese zwischenmenschlichen Beziehungen geht. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen.
Wir hatten ja während des Songs kurz immer ein bisschen gesprochen, dass dieser Song ja falsch verstanden werden kann. Möchtest du das nochmal ausführen ein bisschen?
Das kann ich gerne tun. Es geht im Grunde darum, dass er davon redet, dass er eine imaginäre Liebhaberin hat, eine Frau, die er praktisch als den Himmel bezeichnet, wenn er zusammen mit ihr im Schlafzimmer zum Beispiel ist oder mit ihr Zeit verbringt. Und die Kirche ihn aber praktisch strikte, eigentlich nur absolute vorwirft. Weil es gibt hier ja auch ganz viele verschiedene Zeilen, die sagen hier zum Beispiel a fresh poison each week. Und damit wird eigentlich immer auf die Kirche angesprochen. In der im Chorus hat er auch, der betet praktisch wie ein Hund zu den Lügen, die die verbreiten. Das geht eigentlich komplett durch das ganze Lied durch. Und dass er denen praktisch seine ganzen Sünden erzählt und sie schon mal ihr Messer schärfen können. Darum geht es halt wirklich, dass sie nichts weiter akzeptieren, außer ihre eigene Agenda. Und das wird auch wieder angesprochen auf, oder bezogen auf Homophobie zum Großteil, wo er gesagt hat, we were born sick, also wir sind krank geboren worden. Und das ist ja wirklich eigentlich dieser Begriff für die Christen, wenn sie jemanden Schwulen sehen, dass der eigentlich krank ist im Kopf. Oder das kannst du eigentlich auf ganz viele Sachen beziehen, wenn die Leute sagen, du bist doch krank, nur weil du schwul oder trans oder irgendwas bist. Und genau darauf zielt das Lied praktisch ab, weil er immer wieder auch sich darauf bezieht, dass wenn er mit seiner Liebhaberin ist, dass sie eigentlich die ist, die ihm Liebe spüren lässt und dass das nicht mit Religion irgendwie verknüpft sein muss, sondern Liebe kann existieren, ohne dass du einen Glauben hast. Und ich glaube, das ist auch so ein Großteil die Botschaft. Des Weiteren habe ich auch ein Interview von ihm zu dem Lied gesehen, wie er es selber nochmal interpretiert hat. Denn das Musikvideo zeigt auch zwei Schwule miteinander, die sich küssen und die dann von maskierten Männern gejagt werden und der eine wird gefoltert. Und das war im medialen Bereichen, ja, es war sehr kritisch gesehen, dass dieses Musikvideo, weil sich viele darüber aufgeregt haben, dass sich zwei schwule Männer geküsst haben. Und da hat er gemeint, wenn du dich darüber aufregst, dass zwei schwule Männer sich küssen, während der eine gefoltert wird, dass man vielleicht mal seine Werte überdenken sollte.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Nick, dass er sich die Zeit genommen hat, hier gerade in unserer Sendung den Studiengang Religionswissenschaft, das haben wir jetzt gelernt, es gibt nicht Religionswissenschaften, vorzustellen. Und wir gehen weiter in einen etwas spaßigeren Teil, und zwar die Mensapause. Denn ähnlich wie beim Song jetzt auch, gibt es bei einigen Teilen in der Uni, gerade bei den Fachwörtern, einige Missverständnisse. Und wie immer haben wir uns Fachwörter rausgesucht, damit die andere Person mal raten kann, was denn so das spezifische Fachwort des eigenen Studiengangs bedeutet. Alicia, möchtest du mal dein erstes Fachwort vorstellen, was du mir mitgebracht hast?
Sehr gerne. Und zwar habe ich für dich Homolog dabei. Das ist ein Fachbegriff aus dem Bereich der Germanistik.
Nick, du kennst den Begriff schon. Du studierst ja Germanistik.
Da bin ich mir leider nicht so sicher.
Okay, dann kannst du nämlich auch gleich mitraten, weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was dieser Begriff bedeuten könnte und bin natürlich wie immer überzeugt, dass ich die richtigen Definitionen rausgefunden habe. Also als erstes habe ich gedacht, irgendwie homo, homines, Mensch. Also bin ich dann irgendwie so auf die Fährte von dem Menschen gegangen und habe gedacht, vielleicht ist das ja sowas Ähnliches wie eine Personifikation. Also wenn etwas... Also eine Personifikation, und jetzt könnt ihr mich gleich korrigieren, ob ich das falsch erkläre, ist ja, wenn einem Gegenstand menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das irgendwie zusammenfassen möchte, dann ist das, wenn man sagt, dass etwas homolog ist. Also der Gegenstand ist homolog beschrieben.
Boah, das ist krass. Vor allem mit dem letzten Satz dachte ich kurz, du kriegst es. Aber ach, schwierig, also es ist tatsächlich nicht.
Darf ich noch mal einen Versuch haben? Weil ich habe natürlich zwei.
Klar, take it.
Take it, weil ich habe dann auch, also wie gesagt, ich versuche immer bei solchen Sachen über so Umwege zu gehen und beim zweiten habe ich dann irgendwie so ein bisschen, das war jetzt ja auch gerade irgendwie beim Song-Thema, das Thema Homophobie, also im Grunde genommen der Hass gegenüber Menschen, die eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen und deshalb habe ich gedacht, dass Homolog in dem Fall vielleicht auch bedeuten könnte, dass etwas gleich ist oder von gleicher Bedeutung und also dass etwas für beides steht. Ich weiß nicht, wie ich das konkret beschreiben kann, aber vielleicht sowas wie Rose und Herz, dass beides irgendwie so ein Beispiel ist für die Liebe. Nick, willst du noch einen Versuch abgeben, bevor Alice...
Also ich würde tatsächlich zum Großteil wieder mitgehen mit Homo, dass es eigentlich vor allem, wenn wir es jetzt auf grammatikalischer Ebene sehen, dass es dann nichts mit Personifikation, glaube ich, zu tun hat, ja, nichts damit zu tun hat, sondern würde ich auch mit gleich mitgehen. Also wirklich irgendwas Gleiches oder eine Gleichung.
Und da genau bei diesem Punkt, diesem Gleich, seid ihr schon sehr nah dran. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Also Deutsch ist ein Homolog. Dreisilbig ist ein Homolog. Oder 18-buchstabig. Und zwar, um es zu erklären, das Wort Deutsch ist auf Deutsch. Das Wort dreisilbig ist dreisilbig. Das Wort 18-buchstabig ist 18-buchstabig. Das Wort Substantiv ist ein Substantiv. Das kann man jetzt ewig so weitermachen, aber das sind alles Homologe. Und ein Fakt, den ich einfach super toll finde, der macht mich einfach glücklich, ist zum Beispiel Oxymoron. Das kennen wir wahrscheinlich eher, auch vor allem aus der Schule, Abi-Zeit etc. Oxymoron ist ja das Verbinden zweier Gegensätze. Und wenn wir das jetzt übersetzen, diesen Begriff, dann haben wir einmal Oxys und einmal Morus. Und Oxys ist scharfsinnig und Morus ist stumpfsinnig. Und dadurch ist das Oxymoron auch ein Homolog. Und das fand ich toll.
Oxymoron ist auch ein Oxymoron, finde ich. Es ist witzig. Es ist vor allem sehr Mindfuck-mäßig, aber crazy. Ich wäre nicht drauf gekommen. Obwohl ich meine, dass irgendwie dieses Thema schon mal irgendwie bei mir im Studium angeschnitten worden ist. Vielleicht so in der Theorieebene, aber natürlich verdränge ich sowas, weil es nicht mein Fachgebiet ist. Aber ich habe dir was aus meinem Fachgebiet mitgebracht. Und zwar einmal der Politikwissenschaft. Und da habe ich gar nicht nach einem Fachwort gesucht, weil dieses Semester haben wir gar nicht so viele davon, sondern eher von Modellen. Ihr könnt wieder beide mitraten. Was könnte denn das Billardkugelmodell in der Politikwissenschaft sein?
Ich habe eine Vermutung und die kann ich auch nur beschreiben. Und zwar das Billardkugelmodell. Wir kennen das Spiel Billard, ne? Wir haben Kugeln, wir stoßen mit einer eine andere an und es gibt auch Regeln, welche Kugel angespielt werden muss, also eine feste Reihenfolge. Und dementsprechend habe ich das jetzt auf so eine Situation bringt zwangsweise eine ganz bestimmte andere Situation ins Rollen.
Das könnte wirklich stimmen. Was ich halt noch irgendwie daran interessant finde, ist bei diesem Billardspiel, dass ab und zu nicht nur die eigene, also eine Kugel angestoßen wird, sondern dass die vielleicht auch aus Versehen oder mit Absicht auch noch ganz viele andere anstoßen könnte. Deswegen ist es wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück komplexer, als wir uns jetzt wahrscheinlich erst auf den ersten Blick denken können.
Ihr seid auf dem goldenen Weg. Habt ihr noch weitere Erklärungen oder ist das so eure finale Abgabe?
Also von mir persönlich ist es jetzt die finale Abgabe, weil ich finde die Theorie super. Ja.
Es ist tatsächlich ein Modell zur Beschreibung der internationalen Beziehungen nach einer gewissen Schule, und zwar die Schule des Neorealismus. Und die Billardkugeln auf dem Spielfeld repräsentieren die Länder. Und dass sie als Billardkugeln dargestellt werden, heißt im Grunde genommen einfach nur, dass man sie nicht in sie reinschauen kann und dass ihr Aussehen auch keine Rolle spielt. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, genau, man spielt die Kugeln an, die bewegen sich im Spielfeld hin und her und wenn eine Kugel eine andere betrifft, also zum Beispiel jetzt, wenn ein Land ein anderes angreift, dann bewegt das viele verschiedene Länder automatisch mit. Und die Theorie wurde sogar auch ein bisschen weiterentwickelt. Also das Modell stammt von Walls. Und es wurde so ein bisschen weiterentwickelt auch, dass man sagt, man hat zum Beispiel größere Kugeln. Also zum Beispiel die USA wäre eine größere Kugel, aber auch Russland und China wären eine größere Kugel. Und wie man sich vorstellen kann, wenn man ein bisschen in Physik aufgepasst hat, wenn man mit so einer kleinen Mini-Kugel gegen eine riesige Kugel schießt, dann passiert nichts. Man prallt höchstens ab, aber wenn so eine riesige Kugel wie die USA gegen ein kleineres Land wie zum Beispiel Indonesien schießt, dann fliegt Indonesien ganz schön weit weg, also wird einen viel größeren Schaden davon nehmen. Was dann aber interessant ist, und ich meine, weil ich das gerade irgendwie alles mitlernen muss für eine Klausur, dass man sich als kleinere Kugeln zusammenschließen kann. Also ich meine, das passiert jetzt beim Billard nicht, ist ja logisch, aber dass man sich als kleinen Kugelhaufen zusammenschließen könnte, um dann eine größere Kugel zu bewegen. Und jetzt vielleicht so ein bisschen als DozentInnenfrage, wo könnte das denn ein Beispiel sein, wo das passiert?
Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es mit Europa der Fall ist.
Bingo! Genau, Europa ist nämlich keine große Kugel, sondern Europa wäre in diesem Modell viele kleine Kügelchen, die trotzdem aber eine große Kugel wie die USA bewegen könnten. Also ihr wart eigentlich auf einem ziemlich geilen Weg.
Oh, ich bin stolz auf uns. Das finde ich toll. Siehst du, eine Definition gehabt und fast ins Schwarze getroffen. Dann machen wir direkt weiter. Ich habe auch noch einen Begriff für dich. Ebenfalls wieder aus der Germanistik, Idiolekt.
Nick, vielleicht als erstes an dich die Frage. Kennst du den Begriff?
Nein, aber ich kann mir was drunter vorstellen, denke ich jetzt mal.
Dann starte du mal und danach komme ich mit meinen zwei Erklärungen.
Also da haben wir ja auch wieder zwei Wörter eigentlich. So Ideo ist wahrscheinlich irgendwas mit Ideologie oder irgendwas, was man halt selber hat oder auf sich beziehen kann oder irgendwie nachdem man lebt. Und Lekt ist ja wie von Dialekt wahrscheinlich abzuleiten, also Sprachgewohnheit. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, entweder irgendwie wie eine bestimmte Gruppe spricht, also nach einer Ideologie, wie soll irgendwie eine bestimmte Gruppe oder irgendeine Person, wie die sich halt äußern, wie denn ihr Sprachgebrauch ist, dass es halt wirklich wie so eine Art nicht lokal gebundener Dialekt ist vielleicht?
Das könnte ich mir auch vorstellen. Also tatsächlich hatte ich einen ähnlichen Gedankengang, dass ich als erstes mit Ideologie und dann irgendwie auch mit Dialekt verbunden hatte. Und ich hatte dann irgendwie das so versucht zusammenzufassen in dem ideologischen Sprachgebrauch. Also vielleicht so eine Zusammenfassung für diese ganzen Euphemismen, die da verwendet werden, zum Beispiel bei rhetorischen Reden von PolitikerInnen des rechten Spektrums oder sowas in die Richtung, dass man das im Grunde genommen als Ideolekt zusammenfassen könnte. Und dann habe ich aber auch noch eine vielleicht etwas dümmere Erklärung rausgesucht, was auch ziemlich gut passt, weil ich wusste da nicht, wie man es schreibt, weil Idio war ja mit I, oder zumindest dachte ich, dass es mit I ist, und habe ich gedacht, vielleicht kommt es auch einfach vom Idiot. Vielleicht ist einfach auch der Sprachgebrauch der Dummen.
Das ist jetzt krass. Also ihr habt es quasi geknackt. Vor allem auch, was Nick gemeint hat mit dem Sprachgebrauch der Gruppen. Das Einzige, was daran falsch ist, vielleicht ist ein bisschen dieses Gruppen. Und zwar ist Idiolekt im Endeffekt deine ganz persönliche Sprachmacke. Also es bezeichnet deinen individuellen Sprachschatz, Wortschatz. Das heißt Grammatikfehler, die du zum Beispiel immer machst, oder Wortneubildung, Neologismen, die du verwendest. Da gibt es zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob ihr kennt, aber auf Instagram gab es ganz lange Zeit diese Videos, wo man sich das Handy an die Stirn gehalten hat und da Wörter aufgetaucht sind, die du verwendest, und dein Gegenüber hat gesagt, ja, in der und der Situation würdest du das sagen. Das ist so ein Idiolekt.
Vielleicht für dich als Expertin, hast du schon mal selbst hinterfragt, welchen Idiolekt du haben könntest?
Ich glaube, ich habe einen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das so sagen. Ich weiß auch gar nicht, wo der hergekommen ist. Aber statt dem englischen What the fuck, sage ich oft What the fuck.
What the fuck, what?
What the fuck. Ich habe auch keine Ahnung, wann ich damit angefangen habe. Aber weißt du, so richtig Deutsch, Englisch, weißt du? So richtig Watzefug.
Ich bin am Überlegen, ob ich auch sowas habe. Ich glaube, bei mir ist es so eine Wiederholung von gewissen Wortgruppen. Ich meine, dass ich häufig irgend sowas sage wie, das ist doch lächerlich, oder etwas ist lächerlich. Und dann noch irgendwie so eine, ich würde mal sagen, fast schon so als ergänzend zum Füllwort M, irgendwie so einen genau oder sowas in die Richtung, dass ich das so ziemlich häufig wiederhole. Und ansonsten musste ich ehrlich länger drüber nachdenken. Nick, fällt dir spontan was ein?
Also ich habe einen relativ interessanten Sprachgebrauch. Bei mir kommen dann halt oft Wörter wie Schabernack oder einen auf den Dütz geben. Deswegen,
was heißt einen auf den Dütz geben? Sorry.
Das kann man ganz verschieden sehen, sondern einfach jemandem so einen Klaps geben oder einfach nur im metaphorischen Sinne. Wenn man da jetzt irgendwie drüber spricht, dass jemand wieder irgendeinen Schabernack angerichtet hat, dass du sagst, du kriegst einen auf den Dütz, wenn du jetzt hier nicht gleich herkommst oder wenn du nicht damit aufhörst. Und deswegen, ich habe ganz viele komische Wörter, die ich einfach immer in meinen Sprachgebrauch mit eingebaut habe über die Zeit, weil ich es einfach lustig finde.
Ah, okay, also richtig interessant. Vielleicht jetzt von dem Punkt Social Media hin zu meinem letzten Fachwort, was ich mitgebracht habe. Ich brauchte eine elegante Überleitung zum Thema Medienwissenschaft, meinem zweiten Fach. Und zwar habe ich dir oder euch da das Wort Dispositiv mitgebracht. Was könnte das denn heißen?
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie ich auf diese Definition gekommen bin. Ich bin tatsächlich erst so vom Begriff Dispo ausgegangen. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist aus der Medienwissenschaft. Also komm, gehen wir mal ein bisschen in die Medien rein. Und ich weiß nicht, wie ich es mir abgeleitet habe, aber ich bin auf diesen Moment gekommen, wenn man sich ein Instagram-Profil anguckt, und das wird auch in so vielen Serien aufgegriffen, wenn man dann so, oh nein, ein Bild von vor 3 Jahren oder so liked. Und das ist jetzt einfach meine Definition.
Damit bist du leider ganz schön weit weg. Willst du noch einen Versuch haben, Nick?
Also bei Dispositiv, da würde ich auch erst auf Disposition gehen, aber ich kann damit halt tatsächlich jetzt als Begriff nicht so viel anfangen, bin ich ehrlich.
Sagt euch der Begriff Platons Höhlengleichnis was?
Ja.
Ja, da habe ich schon mal von gehört.
Ich habe sogar gebastelt.
Die Menschen in der Höhle, das ist das wohl erste Dispositiv. Das sagt euch vielleicht noch nichts, aber ich kann ja mal das Grundbeispiel geben und dann können wir das mal so ein bisschen durchgehen für so andere Formen, weil du hast in der Höhle, also wie gesagt, das ist jetzt nicht das direkt medienwissenschaftliche Beispiel, aber es zeigt so den Ursprung. Und zwar, du hast in der Höhle von Platon, egal wie das Gleichnis jetzt weitergeht, hast du, dass die Menschen dort angekettet sind und nur auf die Wand starren. Und dann laufen hinter einer anderen Wand, die Menschen nicht sehen, beziehungsweise an der sie angekettet sind, laufen halt Menschen mit irgendwelchen Skulpturen und sowas dran vorbei und die werden mit dem Feuer an die Wand projiziert, durch das Feuer. Man sieht also nur die Schatten. Und wie diese Menschen dort an dieser Wand sitzen und auf die Wand mit den Schatten schauen, das ist ein Dispositiv. Also wie man zu einem Medium angeordnet ist.
Krass.
Also das ist vielleicht so das Ursprünglichste, aber ganz einfach ist das, glaube ich, bei der Apparatustheorie. Also das ist, ich glaube, das Prominenteste. Zum Beispiel schaut man sich das Kino an. Wie stellt ihr euch, oder beziehungsweise wie ist denn das im Kino aufgebaut? Wie schaut ihr auf die Leinwand?
Naja, eigentlich immer sitzend. Ja. Also so im Sinne von, die sitzende Person ist das Dispositiv und die stehende ist das unnormal, oder
wie? Nein, Dispositiv ist einfach nur, wie der Raum angeordnet ist, wie du zum Medium schaust, also zu der Leinwand in dem Fall.
Ja.
Also zum Beispiel, also wenn ihr euch jetzt mal anschaut oder überlegt, wie das Kino so im Ganzen aufgebaut ist, dieser dunkle Saal, dass es keine Fenster gibt, dass man eigentlich nicht aufstehen kann, weil die Reihe ist ja fortlaufend, nach hinten gehend.
Ja.
Und dass das Licht komplett ausgeschaltet wird, dass der Bildschirm so unglaublich riesig ist. Das ist das Dispositiv und das verändert, wie wir den Film wahrnehmen. Also ich weiß nicht, ihr wart ja alle schon mal im Kino.
Ja.
Also da nimmt man den Film ja viel stärker wahr, als wenn man den zum Beispiel jetzt zu Hause auf dem Fernseher mit den Freunden schaut. Einfach schon allein, wie der Raum aufgebaut ist, in dem man den schaut.
Krass, da war ich gar nicht nah dran.
Nee, ich auch nicht.
Und das gibt es ja immer weiterentwickelt. Also das fand ich auch total interessant. Also du hast ja irgendwie beim Fernsehen irgendwie, da wurde so ein bisschen gesagt, es ist das Loslösen des Kinodispositivs. Und mittlerweile, so das ganz modernste, ist das Virtual Reality-Dispositiv, wo du in der Welt bist. Also du nimmst sie nochmal ganz anders wahr. Aber ich glaube, das ist genug des Mindfucks. Des Mindfucks. Und ich glaube, wir müssen mal zu einer anderen Kategorie wechseln. Alicia, welche schlägst du vor?
Ich wäre als nächstes für eine meiner Meinung nach sehr wichtige Kategorie, und zwar für den You Are Important Award, den wir so tatsächlich auch noch gar nicht hatten in der Sendung und hier quasi zum ersten Mal so ein bisschen einläuten wollen.
Vielleicht kurz zur Erklärung, der You Are Important Award, der fasst immer Personen aus dem Studium, also vielleicht KommilitonInnen, aber auch Personen aus dem Fachbereich oder sonstige auf, die etwas Besonderes vollbracht haben oder etwas vollbracht haben, was ansonsten nicht so häufig wahrgenommen wird und was wir hier einfach mal lobend und, ich würde mal sagen, ja, eigentlich Prestige zeigend präsentieren wollen. Also, was ist dein You Are Important Award?
Mein You Are Important Award vergebe ich an eine Frau aus dem Bereich der Germanistik, und zwar an Elise Riesel. Die hat von 1906 bis 1989 gelebt. Ein bisschen zu ihr, eine österreichisch-sowjetische Germanistin, die den Bereich der Stilistik der deutschen Sprache praktisch im Alleingang revolutioniert hat. Sie floh vor den Nationalsozialisten in die Sowjetunion und baute dort unter schwierigsten politischen Bedingungen die moderne germanistische Linguistik auf. Ihr Standardwerk zur Stilistik prägte Generationen von Sprachwissenschaftlern im Osten, wurde im Westen aber aufgrund des Kalten Krieges jahrzehntelang ignoriert.
Und warum hast du sie konkret rausgesucht? Also was war so deine Motivation, sie zu nehmen?
Auch so ein bisschen, was jetzt schon öfter aufgetaucht ist, so dieser feministische Touch. Im Endeffekt, sie ist eine Frau, die Unglaubliches geleistet hat für die Germanistik, aber nur in einigen Bereichen quasi anerkannt wurde, nämlich hier jetzt zum Beispiel nur im Osten. Sie hat viel erlebt, sie hat viel durchgemacht und trotzdem Großes geleistet. Und ich finde, das sollte anerkannt werden. Und das ist auch so ein kleiner Fakt, weißt du, den kann man einfach mal mitgeben.
Wo du es sagst, ich habe mir tatsächlich auch eine Person rausgesucht, die eine feministische Lesweise von einem, ich würde mal sagen, so als Grundtext der Medientheorie, also der Begründer der allgemeinen Medientheorie verstanden wird, im Grunde genommen nochmal feministisch neu interpretiert hat. Und das ist Sarah Sharma. Denn vielleicht, um auszuholen, ganz kurz, die Medientheorie, die allgemeine Medientheorie wurde von Marshall McLuhan begründet mit dem Buch Understanding Media, The Extension of Man. Und schon allein, wenn man sich den Titel anschaut, The Extension of Man, dann ist eigentlich klar, okay, er meint vor allem Männer. Obgleich natürlich im Deutschen das dann als die Ausweitung des Menschen übersetzt worden ist. Aber das ist halt auch eher so eine deutsche Übersetzungssache. Eigentlich könnte man es halt auch mit die Ausweitung des Mannes verstehen. Und der Text ist im Ganzen auch ziemlich rassistisch an einigen Stellen. Also ich will gar nicht so tief auf die einzelnen Begriffe eingehen, aber es ging um heiße und kalte Medien. Dann wurde halt irgendwie unterschieden, wie so heiße und kalte Medien wirken können. Und dann hat man natürlich auch sofort unterschieden in die westlich zentrierten Länder, also diesen eurozentristischen Blickwinkel, die von Medien im Ganzen nicht so wirklich beeinflusst werden. Und dann aber natürlich die oralen Kulturen, die weniger fortschrittlichen in Afrika, die halt natürlich von so einem Medium wie dem Radio gesprengt werden können. Und das ist durchaus kritisch zu sehen. Und das hat Sarah Sharma gemacht, denn sie hat ein Buch geschrieben, und zwar Re-Understanding Media, Feminist Extension of Marshall McLuhan. Wir haben im Kurs damals nur ein Interview dazu gelesen, und zwar das Interview McLuhan unter Palmen. Kann ich total empfehlen. Und was ich zusätzlich besonders fand, war, dass sie ganz lange dieses Marshall McLuhan Center in den USA geleitet hat. Und sie musste, also sie ist selbst eine People of Color. Das heißt, sie hat da selbst auch sehr, sehr viel, auch gerade als sie diesen Text schreiben wollte, unglaublich viel mit alten weißen Männern, alten weißen Medienwissenschaftlern zu tun, die ihr im Grunde genommen alle Kompetenzen abgesprochen haben und die gesagt haben, wie kannst du denn so einen ehrerwerten Mann im Grunde genommen so ein Center von dem vertreten und dann noch einen kritischen Text dazu schreiben? Und das hat mir nochmal so geholfen, den Kanon, also im Grunde genommen das, was so einheitlich gesehen wird oder was immer gelesen wird, so kritisch zu hinterfragen.
Das würde mich tatsächlich auch sehr reizen, da mal ein bisschen mehr, also du hast es jetzt kurz angeschnitten, aber da auch mal ein bisschen mehr hinterzugucken.
Ein Scheitern kommt selten allein, ist unsere nächste und neue Kategorie, und in der geht es ums Scheitern im Alltag wie im Studium, denn es läuft nicht immer alles perfekt. Und wichtig ist aber, dass man daraus immer eine Lehre zieht und dass man merkt, das Leben und vor allem auch das Studium sind nicht perfekt. Es wird auch nie perfekt werden. Möchtest du dein Scheitern vorstellen und was du auch daraus gelernt hast?
Ich habe so ein Scheitern, das passiert mir tatsächlich öfter, und ich glaube mal, dass ich da nicht die Einzige bin, und zwar ist das beim Kochen. Manche fühlen es vielleicht, manche nicht, manche können da absolut die Ruhe in Person sein. Ich bin dann doch schon so jemand, vor allem wenn ich Sachen ausprobiere und Sachen mache, die ich noch nicht so oft gemacht habe, dass ich sehr leicht in Stress gerate. Und dann passiert es, dass immer mehr schief geht. Also du hast so einen kleinen Step, der bringt dich irgendwie raus, und dann geht das noch schief und das. Also ich bin dann auch jemand, der sich dann zum Beispiel so auf diese Soße fokussiert, die gerade einen Abgang machen will, dass ich die Nudeln total vergesse und die dann einfach weich kochen oder so. Das ist so mein Scheitern. Das passiert immer mal, vor allem wenn ich so Gerichte habe, wo ich wirklich dann sage, okay, das hatte ich ja schon mal und das muss so und so schmecken. Deswegen bin ich auch ein Fan von Sachen neu probieren und so, weil dann kann ich sagen, boah, das Rezept ist halt doof, da kann ich ja nichts für. Aber das ist so ein Scheitern, das habe ich immer mal wieder. Und ich würde mal sagen, ich habe es noch nicht komplett fertig gelernt. Aber was ich auf jeden Fall als Info mitnehmen muss, ist, dass ich jemand bin, der vor allem, was sowas angeht, dann auch einfach mal ein bisschen ruhiger werden muss. Und ja, ich habe es dann recht schwer, diesen Punkt zurückzufinden, so von wegen, wir atmen mal durch und machen einfach ganz normal weiter. Es geht nicht immer alles komplett schief.
Nick, fällt dir spontan was ein, wo du dieses Semester vielleicht schon gescheitert bist?
Also ich glaube, ich habe dieses typischste Studentenproblem, dass man Sachen gerne aufschiebt und dann relativ spät anfängt mit Lernen und mit diesen Aufgaben machen. Aber ich glaube, damit kann halt wirklich auch die meisten irgendwie was anfangen, weil das muss man halt einfach lernen, und da bin ich auch noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich gerne sein würde.
Prokrastination.
Das fühle ich so sehr. Meins bezieht sich tatsächlich also auch auf so einen Aspekt im Studium. Wir mussten einen Vortrag machen und wir wollten den halt interaktiv gestalten. Also der soll auf 45 Minuten gehen und der Großteil war halt ein interaktiver Teil. Und wir wollten dafür halt so eine Plattform nehmen, wo man halt alle Informationen zusammentragen kann. Ich glaube, euch fallen alle 12 Beispiele dafür ein. Und wir wollten aber irgendwie, dass da alle drauf zugreifen können, ohne dass sie dann ein Konto haben. Und dann habe ich halt in meiner Gruppe gesucht und gesucht und gesucht, und ich habe mich bei locker 10 Plattformen angemeldet, um halt die austesten zu können, weil eine musste ja ein Profil dort haben, damit man das hosten kann. Und es hat alles nicht funktioniert. Also ich habe dann auch, also wir hatten so eine Gruppe, in der wir gearbeitet haben, und also so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, und da habe ich alles reingeschickt. So jedes, also so 10 Links hintereinander weg, und allesamt war dann wie, oh nee, das geht nicht. Oh nee, da muss man jeden Beitrag annehmen. Oh nee, dafür braucht man ein Konto. Und am Ende haben wir es ohne das gemacht. Ich meine, es lief trotzdem noch gut, Aber es war halt irgendwie so ein Scheitermoment, wo ich dachte so, okay, und ich hatte es mir so cool vorgestellt, von wegen, wir sammeln das jetzt alles auf so einer Taskcard oder sowas in die Richtung. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann, das war jetzt vielleicht noch so ein Extrastich ins Herz. Das ist jetzt bei einer anderen Gruppe, die jetzt eine Woche später oder sowas vorgestellt hat, die hatten das mit einem Tool gemacht. Und da hat es funktioniert. Und da hat es perfekt funktioniert. Naja, und da hatte ich halt auch gedacht so, okay, naja, ich bin da gescheitert, aber es lief am Ende ganz gut und vielleicht, dass man auch so ein bisschen lernt, Alternativen zu kennen. Aber ich könnte euch jetzt mal fragen, kennt ihr so Tools, wo alle drauf zugreifen können von so einem Kurs oder seid ihr da genauso lost wie ich?
Es gibt doch irgendwie so ein Ding, was die Dozenten immer nehmen, dass man diesen QR-Code da irgendwie einfach einscannen kann. Dann.
Ach krass, was bist du denn? Das hatte ich noch nie.
Das haben wir in Religionswissenschaft schon öfter gehabt.
Mentimeter?
Ich kann es leider nicht sagen.
Also ich bin mittlerweile Mentimeter-süchtig gefühlt vom Studium geworden, weil ich so viele Mentimeter gemacht haben muss. Also vielleicht nochmal zu erklären, Mentimeter, das sind so Wortwolken. Das muss jeder schon mal machen. Das ist so das Lieblingsding, was Dozenten immer machen. Also wo du so einmal, wo so steht, keine Ahnung, was ist für dich Politik? Und dann hast du so irgendwie so drei Sachen, wo du was reinschreiben kannst. Und dann sagst du halt irgendwie einmal Wahlen und dann irgendwie, was weiß ich, Faschismus und dann irgendwie, was weiß ich, Parteien. Und dann am Ende kommt, dass Wahlen irgendwie das größte Wort ist, weil das die meisten eingegeben haben. Und deshalb ist es in der Wortwolke ganz oben. So irgendwie so ein Meinungsbild sammeln. Aber es soll uns gar nicht aufhalten, weil ich glaube, wir haben noch Zeit für unsere letzte Kategorie. Und zwar außerhalb der Vorlesung gelernt. Und da würde ich gleich einsteigen, weil ich wieder eine feministische Experience gesammelt habe. Und zwar habe ich das erste Mal mein eigenes Regal zusammengebaut. Und das komplett feministisch, weil ich bin mit einer Freundin zu IKEA gefahren, habe mir die Sachen geholt. Wir sind gemeinsam zurückgefahren, haben alles gemeinsam alleine hochgetragen. Und dann habe ich es aufgebaut und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keinen Schraubendreher. Und dann musste ich halt im Wunder-Chat nachfragen, hat jemand von euch einen Schraubendreher? Und dann kam die Antwort und es war auch eine Frau. Das heißt, ich habe mir auch von einer Frau den Schraubendreher-Set ausgeliehen und ich fand das toll. Ich dachte so, ich war in diesem ganzen Prozess nicht einmal auf einen Mann angewiesen und ich habe ein Regal zusammengebaut. Ich meine, es steht mehr schlecht als recht und es wackelt auch, aber es steht.
Oh, das ist so ein süßer Fall von Girls Support Girls. Das ist doch traumhaft. Ich habe tatsächlich auch was aus dem Alltag, natürlich, außerhalb der Vorlesung. Und zwar habe ich gelernt, wie man Pflanzen aufzieht. Ich bin so jemand, mein Daumen ist definitiv nicht grün. Und so einige Pflanzen haben es bei mir schon nicht überlebt. Und zwar sprechen wir hier von Topfpflanzen. Also eigentlich Pflanzen, die haben es schon bis zu einem gewissen Punkt geschafft. Ja, und dann kam ich. Und jetzt habe ich es aber hingekriegt. Ich habe Zwergsonnenblumen von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und die habe ich eingepflanzt und sie vom Samen bis zur Blüte groß gekriegt. Und sie leben immer noch. Sie blühen gerade. Es ist traumhaft.
Also ich habe meine Pflanzen dann irgendwie mal so in der Winterzeit auf dem Balkon vergessen, so die Setzlinge. Und die haben danach noch gelebt. Danach habe ich sie immer noch meine russischen Soldaten genannt. Und die sind jetzt auch lebensfit für jede Situation. Ansonsten kann ich mich um nichts kümmern. Ich habe in meinem Wohnheim einen Kaktus stehen, der ist vielleicht so groß wie so ein Daumen. Den habe ich mir irgendwann mal mitgenommen. Ich habe den auch seit dem Besitz, der jetzt schon 2 Monate oder so her ist, habe ich ihn nicht einmal gegossen. Aber er stirbt nicht.
So, und um zu zeigen, was ich für einen tollen Daumen habe, ja? Aloe Vera, eine Wüstenpflanze, genauso wie dein Kaktus. Und ich habe es geschafft, dass sie vertrocknet. Ich habe es geschafft, dass sie verdurstet ist. Ich habe es auch geschafft, dass einige Aloe Veras Absenker bekommen haben. Ja, also da bin ich ein bisschen stolz drauf. Aber eben auch, dass so eine Wüstenpflanze stirbt.
Okay, Nick, deine Erfahrung mit Pflanzen? Hast du einen grüneren Daumen als wir beide zusammen? Also als ich auf jeden Fall.
Absolut nicht. Also das Ding ist, Zimmerpflanzen überleben bei mir grundsätzlich erstmal nicht. Außer es sind Kakteen. Weil da weiß ich, dass ich die nur einmal im Monat oder alle 2 Monate einen so ganz kleinen Schluck gießen muss. Alle anderen gieße ich entweder immer viel zu viel oder gar nicht. Und an dem Punkt, wo ich das dann realisiere, sind die eigentlich auch schon so ziemlich hinüber. Das Einzige, was ich kann, ist draußen im Garten irgendwie mit Pflanzen arbeiten. Aber das liegt dann eher daran, dass mir meine Mutter erzählt, was ich machen muss und nicht an meinem eigenen Wissen.
Ich habe so ein Loophole entdeckt. Ich glaube, man muss sich Kräuter als Pflanzen holen, weil die kann man essen. Also die isst du dann einfach weg. Wenn du sagst, okay, die sind kurz vorm Vertrocknen, machst du halt irgendwie Schnittlauchsalat. Oder wenn du sagst, keine Ahnung, du hast irgendwie Thymian oder sowas in die Richtung Und dann machst du einfach Ofenkartoffeln. Dann baust du die ganze Pflanze ab, wenn du dich keinen Bock mehr hast, dich um die zu kümmern. Das ist jetzt mein Lifehack. Das wollte ich jetzt wirklich machen. Das können wir in der nächsten Monatsausgabe auf jeden Fall mal hören, ob meine Pflanzen, meine Thymian und anderen Pflanzen überlebt haben oder ob ich sie wegessen musste, weil sie sonst vertrocknet wären.
Und da schließe ich mich nämlich direkt an. Meine Mutter hat einen Basilikum. Und während sie im Urlaub war, ging es dem Basilikum eventuell 2-3 Tage nicht so gut. Das heißt, dieser Basilikum hat noch grüne Blätter, definitiv, und noch 1, 2, 3 Stängel, die ganz, ganz toll aussehen, aber auch ein paar leicht vertrocknete. Und dann sage ich dir auch direkt, ob der es gepackt hat oder nicht, weil wir versuchen ihn, glaube ich, zu retten, beziehungsweise meine liebe Mutti versucht ihn zu retten, weil sie hat einen grünen Daumen. Ja, und dann sage ich dir direkt, ob wir damit nochmal kochen konnten oder nicht.
Dann haben wir auf jeden Fall einen Plan für die nächste Ausgabe, worüber wir sprechen werden, und zwar über unsere Pflanzen. Und damit endet unsere Sendung auch schon. Vielen Dank, Nick, dass du dabei warst, schön mitgeraten hast und auch deine Erfahrungen im Scheitern mit uns geteilt hast. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Tschüss.
Radio frei.
Das Model.